Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Heute wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass wir ja keine Sommerpause machen, aber wir wollen uns trotzdem mal ein leichtes Sommerthema gönnen heute.
Ja, wir werden weiterhin über den Sommer jeden Monat eine Folge veröffentlichen und aktuell sind, wenn wir in die Gärten schauen, die Rosen in voller Blüte. Es ist wunderschön, es duftet. Und wir haben uns als Thema für unsere Juli-Folge das Thema Rose ausgewählt.
Ja, denn die Rose ist ja allgemeinhin ein Kulturgut. Sie hat aber auch in der Freimaurerei eine oder mehrere spezielle Bedeutungen. Und da wollen wir heute uns genauer mit beschäftigen. Also Rosen gedeihen so seit circa 35 Millionen Jahren schon auf unserem Planeten. Also eigentlich eine unheimlich lange Zeit, in der die verschiedenen Rosenarten auch ganz erstaunliche Anpassungsleistungen vollbracht haben. Denn sie sind beinahe auf allen Erdteilen verbreitet, außer eben in besonders kühlen oder eisigen Lagen. Es gibt Fossilien, die bereits Rosenblätter enthalten, die man findet. Und so erste Berichte über Rosen finden sich ab ca. 3000 vor Christus in verschiedenen Kulturen, zum Beispiel in China. Und natürlich kennt man aus dem nordpersischen Faristan, das ja als Geburtsort der Kulturrose gilt, Rosen, die dann entsprechend weitergegeben wurden.
Und seit Jahrhunderten sind Rosen auch in ganz unterschiedlichen Bereichen von Religion, Kultur, Kunst, überall symbolisch in Verwendung. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in anderen Bereichen der Gesellschaft, in Mode, in der Medizin oder auch dekorativ und natürlich im Garten, das haben wir vorhin schon gesagt. Und es gibt viele verschiedene, ja auch popkulturelle Ausdrucksformen, die sich Rosen bedienen.
Wenn wir so recherchieren, dann findet man immer Mesopotamien als so erste Kulturregionen, in denen Rosen angebaut worden sind. Ich fand das sehr interessant, dort zu lesen, dass die Herstellung von Rosenwasser eigentlich so eine der ersten nicht-militärischen Industrien waren, wo also wirklich im großen Maßstab Rosenöl hergestellt wurde und auch exportiert wurde. Von dort aus fanden ja dann die Rosen auch so ihren Weg ins antike Griechenland zum Beispiel.
Und auch schon vorher noch in Ägypten und auch im alten Persien waren Rosen bekannt und geschätzt und hatte dort auch in der Kultur wirklich schon eine zentrale Bedeutung. Und ich finde das auch interessant zu schauen, ob sie sich eigentlich verändert hat über die Zeit in diesen ganz unterschiedlichen Kulturräumen oder ob es Dinge gibt, die sich erhalten haben über diese vielen Jahrtausende, muss man ja tatsächlich sagen. Beispielsweise im alten Persien war auch die Rose bereits ein Symbol der Schönheit und der Liebe.
Ich hätte noch so ein kleines Nerdwissen anzubieten aus meiner chemischen Kenntnis. Hast du Interesse, das zu hören?
Aber immer.
Also die Herstellung von Rosenwasser, das war ursprünglich ein Gemisch aus verschiedenen Alkoholen. Also für Naturwissenschaftler zum Beispiel 2-Phenylethanol oder Zitronol oder Geraniol. Nerol, die den besonderen Geruch in der Zusammenstellung von Rosen ausmachte. Und das sind vor allen Dingen die alten Rosen, wie sie zum Beispiel im 16. Jahrhundert in der bulgarischen Rosenölindustrie eingesetzt wurde. Später wurden dort auch Rosenketone eingesetzt, also zum Beispiel Beta-Damaraszinon. Und diese Rosenketone, die werden heute immer noch verwendet, um schwere, lang anhaltende Parfums herzustellen. Zum Beispiel von Dior. Poison wäre so eine Duftkomponente, wo diese Ketone drin vorkommen. Und das sind aber die sogenannten neuen Rosen.
Okay, ich hoffe, wir haben jetzt nicht den Großteil der Hörer verloren. ich weiß jetzt nicht so genau, an welchen Stellen man dieses Wissen praktisch anwenden können wird, aber vielleicht wird es dem einen oder anderen eine Gelegenheit bieten. Interessant.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es also auch heute noch von großer Bedeutung, nicht nur die Rosenzucht, sondern eben auch die industrielle Nutzung von Rosen. Das wollte ich damit andeuten. Mhm. Natürlich kennen wir aus dem Christentum auch die Rose als Symbol, wird ja häufig als Symbol für die Jungfrau Maria genutzt oder die Rosenkranzgebete. Aber ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich würde lieber weitergehen und schauen, dass in der Renaissance und im Barock. Aber
lass uns doch gerne noch mal ganz kurz, wir waren vorhin bei Ägypten und bei Persien. Mir gesagt, wir wollten gucken, ob das eigentlich eine Kontinuität gibt oder ob es da Brüche gibt. In der griechischen Mythologie war die Rose weiterhin auch ein Symbol von Liebe und Schönheit. Und in der römischen Kultur wurde davon eine ganze Menge übernommen und erweitert. Und interessanterweise war bereits in der römischen Kultur die Rose auch ein Symbol für Überfluss und Luxus bei Festen und Feiern. Das ist ja auch interessant, dass das schon vor 2000 Jahren der Fall war, weil das sehen wir heute immer noch an einigen Stellen. Beispielsweise werben auch heute noch Luxusgüterhersteller sehr gerne mit Rosen in ihren Werbeanzeigen und Werbeclips, weil es immer noch auch ein Symbol ist für Luxus heutzutage.
Ja, in der islamischen Kultur übrigens ist die Rose auch Symbol für Schönheit und Reinheit. Aber auch da wurden die Rosenöle schon als Luxusprodukte genutzt. Also ich glaube, das eine ging mit dem anderen einher aufgrund dieser einzigartigen und Düfte mit diesem hohen Wiedererkennungseffekt.
Ja, so, und dann warst du schon in Renaissance und Barock. Dann machen wir doch da weiter.
Ja, also ich glaube, die Rose hat nochmal einen ganz großen Auftrieb bekommen als Symbol, auch verbreitet in die Bevölkerung durch Kunst und Literatur. Denn dort wurde die Rosensymbolik ganz stark eingesetzt. Und das ist ja in der modernen Zeit auch immer noch zu beobachten.
Und in der Zeit gab es ja auch so eine Mode mit Stillleben. Und da wurde die Rose auch verwendet, um eben die Vergänglichkeit darzustellen. Denn das ist ja in der Rose auch angelegt, so schön sie erblüht, nach wenigen Tagen ist die Schönheit dahin. Und das hat man auch gerade in Renaissance und Barock eben verwendet, um Vergänglichkeit in Stillleben zu zeigen, dass die Schönheit und Fülle des Lebens, die Vergänglichkeit, das Absterben und aus dieser Zeit ist ja auch das Memento Mori, so bedenke, dass du sterblich bist, ganz stark auch in Kunst und Literatur einfach präsent gewesen.
Ja, also wenn wir so generell in die Symbolik heute gucken, haben wir also, wie du sagst, auf der einen Seite die Rose als Symbol des Lebens mit der Schönheit und der Blüte, dann die Beziehung zu Liebe und Leidenschaft und sie ist auch Symbol von Fruchtbarkeit und Wachstum. Das sieht man auch in den Renaissance-Gemälden von Botticelli zum Beispiel. Da werden immer Rosen auf den Gewändern mit abgebildet. Da finden wir mal zahlreiche Rosenbildungen. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite hat sie aber spätestens seit dieser Zeit eben auch, ist sie aufgeladen mit diesem Thema vergängliche Schönheit und zusammen auch mit diesem christlichen Gedanken ist auch das Thema Dornen der Rose nochmal dazu gekommen.
Ja, ich würde nochmal in der Zeit jetzt die letzten kleinen Abschnitte vielleicht nachholen. In der Romantik war die Rose auch sehr populär, also dann 19. Jahrhundert. Sie war zentrales Symbol der romantischen Liebe in Literatur und Kunst und man brachte damit tiefe Gefühle und Leidenschaft zum Ausdruck. Und gleichzeitig entdeckte auch politische Strömungen die Rose als Symbol. Zum Beispiel ist sie ja auch Symbol der Sozialdemokratie, die Rote Rose.
Genau. Wenn ich dann an diese Romantik denke, dann fallen mir besonders jetzt so die englischen Dichter ein, die ganz viel zum Thema Rosen gemacht haben. So im 19. Jahrhundert, da war ja gerade in England, Schottland, Robert Burns zum Beispiel, der hat dieses ganz bekannte Gedicht »Meine Liebe war wie eine rote, rote Rose« geschrieben. Oder William Blake, John Keats, Thomas Moore, das waren so klassische Vertreter, die sehr viele Sonette zu Rosen, Gedichte geschrieben haben. In England gibt es sowieso auch schon seit Shakespeare diese Tradition, dass Rosen sehr präsent sind. Und ich fand das ganz interessant, als ich das nochmal gelesen habe, denn als die erste Großloge in England gegründet wurde, das war ja diese Zeit, wo das sehr präsent in England als Symbol in der Breite vorhanden war, schon, dass die Rose allgegenwärtig war.
Ja, sie hatten das ja auch in den Königswappen drin. Ja. Es gab die Rosenkriege, ne? Also genau. Das war in England sehr, sehr lange schon sehr populär oder sehr präsent auch für eine breite Öffentlichkeit.
Genau. Und deshalb habe ich mich gefragt, ob vielleicht auch diese starke Bedeutung, die der Rose in der Freimaurerei zugeschrieben ist, vielleicht auf diesem Hintergrund auch in die freimaurerischen Rituale oder in das freimaurerische Brauchtum Einzug gefunden haben.
Tja, also falls jemand diese Frage beantworten kann von unseren Hörerinnen und Hörern, gerne mal melden. Es klingt natürlich unheimlich plausibel. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass die Rose schon seit so vielen Jahrtausenden offensichtlich eine besondere Stellung hat und auch schon eine symbolische Bedeutung bekam sehr frühzeitig. Was ist da jetzt ursächlich, wofür, weiß ich nicht. Aber offensichtlich gibt es einfach auch eine Faszination, die Rosen auf Menschen ausübt. Und wir finden ja auch viele Beispiele, wo wirklich sehr konkret die Rose verwendet wird, ganz bewusst die Rose verwendet wird als Symbol und auch außerhalb der Freimaurerei. Ne? Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal den kleinen Prinz erwähnen von Antoine de Saint-Exupéry, wo die Rose ja für, ja, als Symbol auch für die Liebe, für die Schönheit und aber auch für die Zerbrechlichkeit von Beziehungen verwendet wird. Ne? Aber wir sind ja kein Literaturpodcast, sondern ein Podcast, der sich um Freimaurerei und freimaurerische Themen bemüht. Und deshalb, glaube ich, wird es Zeit, dass wir mal zur Freimaurerei kommen. Was hat die Rose denn in der Freimaurerei eigentlich für eine Bedeutung? Oder vielleicht müssen wir erst nochmal sagen, das ist ja wieder typisch, dass wir Dinge haben, die wir kennen aus unserem Alltag, auch ohne freimaurerisch interessiert zu sein. Und die auch unter Umständen eine symbolische Bedeutung haben, die wir in unserem gesellschaftlichen Umfeld, in unserer Kultur irgendwann mitgelernt haben. Und jetzt kommt die Freimaurerei und verwendet diese Symbole, zum Beispiel die Rose, dann nochmal in einem etwas erweiterten Kontext symbolisch. Und das wollen wir jetzt hier, was die Rose angeht, ein bisschen näher erläutern.
Das ist ja wirklich ganz typisch, ne, für die Symbole, die in der Freimaurerei verwendet werden, dass es neben dem Bedeutungsrucksack, den die sowieso schon haben, in der Freimaurerei häufig noch was Zusätzliches hat. Und zum Beispiel ist die Rose auf jeden Fall ein Sinnbild des freimaurerischen Weges. Und wenn wir uns die Entwicklung der Rosenblüte anschauen, also von der Knospe über die voll erblühte Blüte zur Frucht und dann eben auch zur Welke, da sehen wir ja, also da kann man sich vorstellen, dass so ein Lebensabschnitt dargestellt ist über diesen Bereich. Insgesamt würde ich sagen, die Rosensymbolik in der Freimaurerei ist sehr, sehr komplex. Sie steht auf der einen Seite für Vollkommenheit, aber auch für Verschwiegenheit. Sie ist Repräsentantin für Liebe, Licht und Leben und begleitet uns Freimaurerinnen eigentlich durch das ganze freimaurerische Jahr und eigentlich auch durch unser ganzes freimaurerisches Leben.
Wir haben mal im internationalen Freimaurerlexikon von Eugen Lenhoff und Oskar Posner nachgelesen, was dort über die Rose geschrieben ist. Vielleicht ein kleiner Abschnitt, den wir mal vortragen können. Im maurerischen Ritual spielt die Rose als Symbol der Schönheit, vor allem aber als Sinnbild der Sehnsucht des Menschen nach einem neuen, höheren Leben, sowohl beim Johannisfest als auch bei der Grablegung eines Bruders, dem drei Rosen ins Grab mitgegeben werden, eine große Rolle.
Genau, da ist also dann jetzt auch das Johannisfest erwähnt. Das ist ja sozusagen die letzte freimaurerische Arbeit im Maurerjahr und findet traditionell um die Sommersonnenwende statt. Also jetzt im Juni war das gerade. Und da hat die Rose auf jeden Fall nochmal eine herausragende Bedeutung, weil wir auch unsere Werkstätte festlich mit Rosen schmücken und wir im Johannisfest zum Beispiel auch das gemeinsame Fest von Schwestern bzw. Brüdern sehen. Also wo wir die Schwesterlichkeit und die Brüderlichkeit auch feiern.
Und wir nennen ja auch das Johannisfest unter Umständen Rosenfest, weil eben die Rosen auch ein wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung sind oder sehr intensiv als Schmuck genutzt werden.
Ja, und vielleicht können wir noch erwähnen, dass es bei den freimaurerischen Rosen drei verschiedene Farben gibt, nämlich Rot, Weiß und Rosa. Und diese Rosen spiegeln unterschiedliche Facetten freimaurerischer Werte und Ideale wider und tragen dazu bei, die tiefere symbolische Bedeutung der Schwestern bzw. Bruderschaft zu vermitteln.
Ja, vielleicht haben wir noch eine Sache vorhin, hätten wir noch mit erwähnen können im Kontext mit dem alten Rom. Aus dieser Zeit stammt ja auch der Ausdruck sub rosa für unter der Rose, mit dem man bezeichnet, dass man Dinge vertraulich behandelt und dass sie den Kreis dort eben nicht verlassen. Und entweder wurden Rosen früher an die Decke von Räumen gemalt oder eben es war auf einem Schlussstein eine Rose von Steinmetzen eingehauen und alles, was dann unter dieser Rose besprochen wurde, wurde eben vertraulich behandelt. Das ist ein Ausdruck und auch ein Selbstverständnis, was sich bis heute erhalten hat.
Genau, also ich würde sagen, es gibt noch unendlich viel mehr zur Rose zu sagen. Wir wollten aber heute ja eigentlich eine leichte Sommerfolge machen. Von daher, lass uns doch mal zu unserer Kategorie Stein des Anstoßes kommen.
Ja, Stein des Anstoßes, dazu der Rose und dem, was wir jetzt schon auch erzählt haben, passt hervorragend die Frage noch aus unserem Stapel, feiern die Freimaurer eigentlich Feste?
Ja, können wir sagen, auf jeden Fall. Wir haben gerade ja schon das Johannisfest erwähnt. Ganz am Herzen liegt uns auch unser Stiftungsfest. Das ist sozusagen unser Logengeburtstag. Das feiern wir immer um den Gründungstag unserer Loge.
Genau, und dann gibt es, also ich glaube, das Johannisfest ist ein Fest, was alle Logen in der Welt feiern im Sommer um die Zeit des höchsten Lichtes, also des stärksten Lichtes um den Johannistag herum. Und es gibt in einigen freimaurerischen Traditionen auch ein Gegenstück in der dunklen Jahreszeit rund um den kürzesten Tag. Das ist dann das Winterjohannisfest.
Das ist wie so ein gewisser Reigen, der uns durchs Jahr begleitet, wo wir auch versuchen, Ernsthaftigkeit und Freude miteinander zu verbinden. Und besonders das Johannisfest ist, glaube ich, geprägt von dieser besonderen Freude, die wir auch untereinander teilen wollen.
Ja, und es ist aber gleichzeitig vielleicht auch ein Merkmal der Freimaurerei, dass man sich immer bemüht, alle Seiten der Medaille zu sehen. Also wenn es so hell ist und die Natur in voller Blüte steht, dann feiern wir das und sind uns bewusst, dass ab jetzt das Licht wieder zurückgeht, dass es dunkler wird und kälter wird. Und umgekehrt, wenn wir dann das Winterjohannisfest feiern, dann ist es gerade dunkel und kalt und vielleicht auch schwierig und unangenehm. Und dann ist uns auch bewusst, dass es eben jetzt wieder heller wird und das Licht zunimmt. Und das ist ja auch in einem übertragenen Sinne eigentlich ein schöner Gedanke.
Das stimmt. Ja, von daher bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Sommer.
Genau, einen sehr schönen Sommer. Einen schönen hellen Sommer mit viel Freude, sagen Barbara
und Antje und empfehlt uns gerne weiter und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und ein paar Sterne. Dankeschön.
Tschüss.